Wenn man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie das für die Kandidatinnen und Kandidaten ist, dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr so super gut geeignet, um da zu sitzen als Prüfer. Allein schon die Tatsache, dass darüber jemand schreibt, ist absurd. Was hat denn das mit dem Leistungsniveau zu tun? Um es erstens zu sagen, Kleidung ist irrelevant insoweit, als dass wir natürlich alle wissen, ja, das ist eine Prüfung, das gebietet einen gewissen Respekt. Ich komme da in der Tat nicht in Badelatschen und im Bademantel. Aber darüber hinaus ist das doch wurscht.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Vor allem finde ich es mega krass. In einer Woche ist Weihnachten, Ines.
Ja, oder?
Ich könnte abkotzen. Hast du alle Geschenke?
Ich habe kein einziges, weil mein Horizont geht bis zum Ende dieser Woche, weil ich habe diese Woche eine Klausur. Ich habe Sitzungsdienst am Donnerstag und ich habe noch eine Akte, die ich abgeben muss. Und meine Woche hört am Donnerstag nach diesem Sitzungsdienst auf. Und dann am Freitag muss ich Probeklausur schreiben, weil schreibt man ja immer die Woche. Danach hört meine Woche auf und danach ist so für mich einfach nur groß abgestempelt Weihnachten und alles, was ich eigentlich noch machen muss, also Geschenke kaufen. Ich bereite dieses Jahr den Nachtisch vor für Heiligabend. All diese Sachen, die werden dann Montag, Dienstag gemacht.
Oh Gott. Und das, wo du doch nicht so gern online bestellst, das heißt, du musst ja noch richtig los.
Ich muss noch in die Stadt. Und ich weiß auch nicht, ob das blöd ist, weil gerade für den Nachtisch, also die Leute werden ja am Dienstag ist noch nicht, Mittwoch ist Heiligabend, ne?
Ich habe keine Ahnung. Also. Ich kann dir auch nicht sagen, welcher Tag heute ist, weil ich in den letzten Wochen am Wochenende immer arbeiten musste. Also ich saß immer im Schnitt. Damit bis Januar alles steht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, heute ist Montag.
Ja, heute ist Montag.
Heute ist Montag. So, aber ich habe alle Geschenke.
Ja, weil dann.
Ich habe Asche auf mein Haupt. Ich habe sie alle bestellt. Ich hätte sonst nichts.
Und ich möchte mal kurz zur Relation sagen. Also ich wohne auf dem Dorf und du wohnst mitten in der Stadt.
Ja, aber fußläufig habe ich jetzt halt auch nicht für jeden was parat.
Das stimmt.
Es war echt busy.
Ja,
und ich muss jetzt schon wieder Presseerklärung. Bis Freitag Bundesrat, Anwalt ins Grundgesetz. Also egal, wie es ausgeht. Also wenn die jetzt rauskommt, ist das natürlich alles schon vorbei. Dann haben wir es schon geschafft. Dein Nachtischproblem ist gelöst. Schenke sind gelöst.
Das ist richtig.
Ja. Ines. Hi Ines.
Hi Steffi.
Wir haben ja vorhin so ein bisschen was auf dem Zettel.
Ja.
Wir haben uns, und da muss man eigentlich erstmal Danke sagen für das Feedback, wir haben uns in einer Episode, ich kann dir jetzt die Nummer nicht sagen, ausgetauscht über unsere Examensprüfungen.
Prüfungserfahrungsportfolio.
Die mündlichen Prüfungen.
Genau, die mündlichen Prüfungen. Und da gab es echt viel Feedback. Also es haben ganz viele Menschen ähnlich beschissene Erfahrungen gemacht wie ich im zweiten. Im ersten war es ja okay. Und haben so gedacht, ja, aber es ist immer nur eine Perspektive. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so gut. Wir können ja nur Sicht der Prüflinge beisteuern. Und wir haben ja auch die Frage so aufgeworfen, kann man das eigentlich vergessen? Warum kann man sich so arschig verhalten manchmal? Ja, nicht alle. Es gibt ja nur manche Prüfer, die ein bisschen nicht so nett sind in der Prüfung. Und wir waren uns gar nicht so einig, kann man das vergessen oder nicht?
Ja, ich meine, ich hatte die Position vertreten, man kann.
Ja, und ich sag auf gar keinen Fall.
Und du sagst auf gar keinen Fall.
Generation Innenkonflikt.
Ja, es ist ein aktuelles Thema, wie immer. Es gibt ständig Leute, die Prüfungen im juristischen Bereich durchlaufen müssen. Ich hatte gerade eine Freundin, die gerade vor 2 Wochen ihre Examensprüfung hatte. Also es steht allen irgendwie bevor, die Jura studieren, die im REF sind. Und wir haben uns gedacht, naja, wie du schon meintest, wir hören immer nur die eine Seite, aber wir sind ja vernetzt.
Wir sind vernetzt. Und deswegen, jetzt will ich aber erstmal hören, wie lief es denn bei deiner Freundin?
Gut, sie ist Volljuristin.
Bam.
Jetzt.
Ich glaube, ich weiß sogar wer. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber wie war die Erfahrung in der Prüfung? Angenehm, unangenehm, nette Prüfer? nicht so nette Prüfer.
Also wir haben uns leider Gottes noch nicht so tiefgehend drüber ausgetauscht, aber von dem, was sie mir geschildert hat oder was ich für ein Gefühl hatte, war es, glaube ich, in Ordnung mit den Prüfern. Aber ich kann dir zum Beispiel auch nicht sagen, das wäre natürlich mal sehr, sehr interessant, ob sie nur Prüfer hatte oder auch eine Prüferin.
Prüferin?
Mhm. Das ist ja immer
die haben ja Seltenheitswert. Auch das finde ich eine spannende Frage. Warum eigentlich? Es gibt so viele, mit denen ich mich unterhalten habe, da war entweder gar keine Frau. Bei dir war gar keine, ne?
Bei mir war keine. Sonst wäre ich zwei Punkte besser gewesen im Schnitt.
Ja, wahrscheinlich. Bei mir eine. Aber
ja, das
auch,
reicht ja. Da, also,
aber auch nur im... Ja, in dem Fall hat die mir aber so gar kein Glück gebracht. Aber gut. Shit happens. Aber trotzdem können wir immer nur sagen, wir haben es die Prüflinge wahrgenommen und eigentlich wollen wir ja wissen, wie nimmt das ein Prüfer wahr?
Mhm.
Und du hast schon gesagt, wir sind vernetzt. Und deswegen würde ich sagen, wir holen da mal einfach jemanden dazu.
Wir holen dazu den Professor Dr. Christian Beckmann, der nämlich an der Hochschule Bochum lehrt und auch an der Fernuni in Hagen, beziehungsweise Fernuni Hagen. Und zwar macht er da einmal öffentliches Recht und Steuerrecht an der Hochschule.
Wirtschafts- und Steuerrecht.
Wirtschafts-
in Bochum
Steuerrecht,
Wirtschafts- und genau. Steuerrecht, Fernuni Hagen, öffentliches Recht. Und er hat quasi hier, ich sehe gerade, er hat hier quasi schon geklingelt. Ich drücke jetzt einfach mal aufs Knöpf und da ploppt er auf. Here we go. Herr Professor Beckmann ist da. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir
ja,
freuen
schön,
uns.
Dass Sie da sind.
Wir freuen uns riesig. Wir haben eben schon ein bisschen geschnackt und Bezug genommen auf eine Episode, die schon ein bisschen zurückliegt. Da haben wir uns über unsere mündliche Prüfung ausgetauscht und waren uns so ein bisschen uneinig. Ich war der Meinung, wenn man einmal diese Prüfung durchlebt hat, vergisst man nie, wie das war. Und Ines sagt, naja, das kann man schon vergessen. Deswegen, Herr Professor Beckmann, steigen wir gleich ein. Erinnern Sie sich an Ihre mündlichen Prüfungen?
Zum Teil, würde ich sagen. Also ich weiß noch so bruchstückhaft, was ungefähr dran kam. Und das liegt auch daran, dass ich einen Professor aus meiner Universität auch in meinem ersten juristischen Staatsexamen in der mündlichen Prüfung hatte, den Martin Morlock, der ist mittlerweile emeritierter Parteienrechtler. Und der hat uns dann natürlich mit Parteienrecht in Anführungsstrichen nicht gequält, aber das war jetzt sicherlich nicht das, was am heißesten oben so im Kurs stand. Und das bleibt einem in Erinnerung. Ganz grundsätzlich glaube ich aber, dass das ein bisschen verblasst. Jedenfalls ist es bei mir so. Also ich weiß noch die Highlights, aber ich weiß sicherlich nicht mehr jedes Detail. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, wie ich mich exakt gefühlt habe, außer natürlich, dass es immer eine doofe Situation ist, vor einer Prüfung zu stehen. Aber bis auf so diesen einen Aspekt plus noch vage Erinnerungen an eine Putzkraft, die eine Vase runtergeschmissen hat und innerbetrieblicher Schadensausgleich und sowas, ist das allerdings schon halbwegs gelöscht bei mir, muss ich leider mit Schande zugeben.
Also
das
hatten
wir
beide
ein bisschen
recht.
Ja, beide ein bisschen. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch dem Umstand geschuldet, es schien ja nicht wirklich schlecht gelaufen zu sein oder kein dramatisches Ereignis. Und wir gut, Professor geworden, also es wird schon ganz okay gelaufen sein.
War in Ordnung, ja. Ich will mich nicht beklagen. Nein, das sollte das jetzt auch gar nicht heißen.
Sehr gut. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit Ihnen heute quasi eine zweite Perspektive beisteuern können, weil wir haben ja immer nur einseitig aus unserer Sicht berichtet. Und wir haben uns gedacht, wir machen das mal klassisch, wie es Juristen machen. Wir teilen so ein bisschen auf in Prüfung AT und BT. Und vielen Dank, dass wir so ein bisschen löchern dürfen.
Absolut gerne. Ich bin ja der Erste, der am Start ist, wenn es darum geht, diesen Nimbus so ein bisschen zu lüften, weil ich finde, nichts ist blöder, als in eine Prüfung zu gehen und von allen Seiten zu hören, ja, dies passiert, das ist wichtig, jenes ist wichtig. Ich glaube schon, dass es natürlich individuelle Vorlieben bei dem einen oder anderen Prüfenden gibt, aber im Großen und Ganzen kann man vielleicht so ein bisschen zur Entmystifizierung beitragen.
Ja, schön gesagt.
Sehr gut. Und da starten wir vielleicht auch erstmal rein. Also wir haben das noch gar nicht ausdrücklich gesagt, aber Sie sind Prüfer im Staatsexamen, im juristischen Staatsexamen. Und deswegen wollen wir uns heute natürlich nochmal über Prüfungen, mündliche Prüfungen vor allen Dingen im juristischen Staatsexamen unterhalten. Und da wäre direkt die erste Frage, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, Prüfer im juristischen Staatsexamen zu werden?
Tja, wie man dazu kommt, ist jetzt eine schwierige Frage, weil das, glaube ich, immer ein bis gewissermaßen individueller Weg. Ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei mir gewesen ist. Bei mir ist die Story aber auch schnell wieder vorbei. Ich habe schlicht und ergreifend eine E-Mail ans OLG Hamm geschrieben und habe gesagt, naja, ich habe gelesen, ihr braucht professorale Prüfer und hier bin ich, habt da nicht Lust. Und schnurstracks wurde ich dann auch zu so einer Art von Kennenlern-Meeting eingeladen mit so ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen, nicht zwingend Professoren oder Professoren, also hauptsächlich aus Justiz, teils aus Verwaltung. Und dann war das so eine 5, 6, 7 Menschenrunde. Ja, dann wurde so ein bisschen erzählt, was man so gemacht hat, warum man denn Prüfer werden möchte. Und dann wurde man in Anführungsstrichen auch schon bestellt. Jetzt mag das vielleicht dem geschuldet sein, dass man diesen Professorentitel hat, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das ein OLG Hamm oder ganz generell die Prüfungsämter immer dankbar sind für Initiativbewerbungen. So habe ich es jedenfalls erfahren. Und deswegen E-Mail schreiben, wie bei mir, gerne bewerben. Ob es klappt, weiß ich natürlich nicht. Aber die Leute suchen, glaube ich, immer händeringend, insbesondere weibliche Prüferinnen. Also hier der Aufruf, machen Sie das. Das ist ein toller und erfüllender, in Anführungsstrichen, Job. Wenn Sie es können, wenn Sie es neben Ihrer Arbeit können, das ist eine tolle Sache.
Das finde ich ja ganz spannend. Das ist ja relativ niedrigschwellig. Das heißt dann so Kennenlerntreffen mit ein paar Menschen. Gab es denn dann danach, nach der Bestellung, so eine Art Onboarding, Coaching, so? Was macht man als Prüfer? Was sollte man als Prüfer beachten? So ein Crashkurs, irgendwas?
Ja, also es ist mitnichten so, dass man völlig ins kalte Wasser geschmissen wird. Das wäre, glaube ich, auch der Situation nicht angemessen, dass man da jetzt irgendwen hinsetzt, von dem man gar nicht weiß, wer ist das, außer dass man 5-mal irgendwie mit dem gequatscht hat, irgendwie eine Stunde lang. Und es gibt tatsächlich einen relativ umfangreichen Leitfaden als schriftlicher Natur. Der deckt so alles ab von schriftliche Examensprüfung, mündliche Examensprüfung, wie man sich möglichst zu verhalten hat und wie nicht. Also die Do's und Don'ts der Prüfung sozusagen. Organisatorisches, aber auch inhaltliches. Das ist sehr umfänglich und sehr gut geschrieben. Und zum anderen gibt es auch regelmäßig zunächst einmal Fortbildungstreffen. Und die werden auch jedenfalls, ich spreche jetzt immer vom OLG Hamm-Bezirk, wo ich eben auch prüfe, jedenfalls dort wird das auch nachgehalten, dass man eben zusieht, dass die Leute, die dort prüfen, regelmäßig geschult werden in Prüfungsangelegenheiten, dass man weiß, wer prüft denn da, sodass man eben möglichst versucht, sagen wir mal, so einen gewissen Griff darauf zu haben, wer sitzt denn da und eben gegebenenfalls auch intervenieren kann. Bei mir persönlich war es so, ich habe das gemacht, ich habe diesen Leitfaden bekommen, ich war bei einem Einführungsseminar und ich habe eine Hospitation gemacht bei einer mündlichen Prüfung. Da wird man also auch nicht einfach losgelassen, sondern sitzt erstmal sozusagen als Vierter neben den drei, die prüfen, guckt sich das alles an, muss dann kurz zur Notenvergabe raus und darf dann wieder rein, sodass man den gesamten Tag so aus Sicht eines Prüfers, insbesondere auch so aus Sicht des Vorsitzenden sieht oder der Vorsitzenden. Und dann hat man einen ganz guten Einblick. Als Professor hat man natürlich einen gewissen Prüfungsalltag, da kann man schon ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Das mag jetzt aber vielleicht für den einen oder anderen nicht so sein. Wenn man jetzt Anwältin oder Anwalt ist beispielsweise, prüft man vielleicht nicht so oft häufig Kandidatinnen und Kandidaten. Die brauchen das dann vielleicht noch ein bisschen mehr, aber da wird man auch an die Hand genommen. Also da kann ich gar nichts Schlechtes sagen. Das hat super funktioniert und da wird man auch echt nicht allein gelassen.
Das wäre ja auch mal ein ganz spannender Punkt. Aus Ihrer Perspektive, sind diese Prüfungskommissionen in der Regel recht homogen besetzt oder finden Sie da immer wieder unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen wieder?
Es kommt so ein bisschen darauf an, wie wir Homogenität jetzt definieren. Wenn es um Berufsgruppen geht, dann ist das schon, glaube ich, gut und bunt durchmischt. Also natürlich hat man da die Professorinnen und Professoren, man hat Verwaltungsleute, man hat Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, Richterinnen und Richter, hin und wieder auch mal Anwälte und Anwältinnen. Also das ist schon ganz gut durchmischt, denke ich. Wenn man es jetzt natürlich auf die Geschlechterfrage runterbricht, dann haben wir da sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf betreffend das Engagement oder anders, nicht das Engagement, sondern die Möglichkeit von Frauen in die Prüfungskommissionen zu gehen, weil da sind sie, wie wir ja alle wissen, spätestens, ich habe es mir rausgeschrieben, wir haben 2018 gab es diese Erhebung, dass eben erstens zu wenig Frauen in Prüfungskommissionen sitzen und zweitens eben, dass die Frauen, wenn weibliche Prüfungskandidatinnen da sind, dafür sorgen, dass die bessere Noten kriegen. Und das ist ja eigentlich schon aus Gleichheitsaspekten etwas, was man anstreben sollte. Muss aber auch sagen, zumindest das OLG Hamm setzt sich da sehr für ein, insbesondere möglichst in jede Prüfungskommission eine Frau zu setzen. Das gelingt aber eben nicht immer, logischerweise, weil halt die Quote nicht pari pari ist.
Ja, absolut. Wie ist es denn gerade für zum Beispiel Rechtsanwälte? Gibt es Kompensationen für Prüfer? Also nehmen Sie da sozusagen finanziell etwas draus mit?
Ja, aber das Ja würde ich jetzt in große Anführungsstriche setzen. Wie für nahezu alles im Leben gibt es auch hierfür eine Richtlinie, nämlich die Richtlinie über die Vergütung außerhalb von Lehrveranstaltungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Prüfende. Bei uns ist es jetzt, wenn ich mich recht entsinne, 35 Euro pro Klausur, die man korrigiert. Das betrifft also die schriftlichen Examen. Und in der Münchenprüfung kriegt man auch einen Betrag pro Kandidatin oder Kandidat. Der ist aber jetzt natürlich nicht so, dass ein gut situierter Rechtsanwalt seinen Verdienstausfall, den er in der Zeit vielleicht erwirtschaften kann mit Stundensätzen, annähernd ausgleichen kann. Also das ist nichts, was jemand macht, glaube ich, weil er damit besonders reich werden möchte.
Nee, ich glaube, da geht es eher so ein bisschen darum, zumindest einen Teil der Unkosten, die damit definitiv verbunden sind, gerade wenn man selbstständig ist, so ein bisschen abzufedern oder sagen wir es mal böse, zumindest die Parkgebühren und das Mittagessen. Das wäre ja schon mal ganz nett. Dass das OLG Hamm ganz engagiert ist, weiß ich. An der Stelle ganz liebe Grüße an Gudrun Schäpers. Bin ein großer Fan.
Riesenfan.
Und das ist ja auch so ein Thema, das ihr sehr wichtig ist. Kann mir schon vorstellen, warum es ein bisschen schwieriger ist, Anwälte zu gewinnen für die Prüfung. Weil ganz einfach, Zeit ist Geld, man hat Fristen. Und solange man nicht in der Kanzlei ist, kann man auch nicht an den Mandaten arbeiten. Gleichwohl weiß ich, dass viele bereit wären, das zu tun. Eine Kollegin von mir ist jetzt seit diesem Jahr Prüferin und ich weiß von einer anderen sehr konkret, dass sie auch überlegt, sich da zu engagieren. Was glauben Sie, was braucht es, damit wir mehr Menschen überzeugen, dass es eine richtig gute Idee ist, im Staatsexamen zu prüfen?
Also ich glaube, zuvörderst braucht es erstmal Bekanntheit, weil ich habe immer den Eindruck, naja, das ist halt irgendwie ein Ding, das braucht man am Ende, aber wer da drin sitzt, das sind irgendwie die hochwohlgeborenen 10% und da kommt man irgendwie nicht rein. Dem ist mitnichten so, wie ich hoffentlich auch mit meinem Eingangsbeispiel mit der E-Mail deutlich machen konnte. Also ich glaube, dazu trägt das hier vielleicht ja auch ein bisschen bei. Ich glaube, wenn die Leute mehr wissen, dass man das vielleicht auch proaktiv einfach mal angehen kann und sich eben dieses Eindrucks erwehrt, dass das auf keinen Fall chancenlos oder dass das chancenlos sein könnte. Da sitzen nicht nur sämtliche Juraprofessorinnen und Professoren dieser Welt drin. Da sitzen also auch völlig normale, das heißt normale Leute, ganz andere Leute aus anderen Berufsschichten. Gerade Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen finde ich eigentlich gut, beziehungsweise haben wir wahrscheinlich zu wenig. Und eigentlich wäre es ja am schönsten, immer eine gewisse Homogenität reinzubringen, was auch die Berufsstände angeht. Ein Professor oder eine Professorin, vielleicht irgendwie ein Staatsanwalt oder eine Richterin und ein Anwalt oder eine Anwältin, weil das deckt ja eigentlich genau das ab, was man sehen will. Nämlich man will ja sehen, dass die Leute Generalisten werden und dann kann man doch aus allen Berufsschichten auch die Begutachtung daraus platzieren. Aber das ist natürlich auch eine Frage, gerade bei Anwälten und Anwältinnen, wie Sie ja zu Recht gesagt haben, der nicht immer so unbedingt dann einfach ist, im Berufsalltag unterzubringen, zumal man eben auch sehr fix seine Termine machen muss, also wird immer abgefragt, wann kann man denn und dann muss man eben was angeben. Ist natürlich auch blöd, wenn man dann nicht kann, aber die Gerichte terminieren ja jetzt nicht unbedingt deswegen nicht, weil ja da gerade mündliche Prüfungen hat oder der Mandant ruft deswegen nicht an oder die eiligen Sachen kommen nicht. Also das verstehe ich schon, dass das ein Problem ist. Also um es kurz zu sagen, ich würde es vielleicht ein bisschen mehr bewerben wollen, auch auf Seiten des OLG Hamms, insbesondere für Frauen. Und ja, weniger Mysterium drum machen, weil ich habe jedenfalls nirgendwo richtig Informationen darüber gefunden, wie man das machen kann und was die Hintergründe sind. Und deswegen war die Initiativbewerbung dann die einzige Möglichkeit, das zu machen. Aber das könnte man sicherlich auch proaktiver vielleicht noch seitens des OLG Hamms gestalten.
Ich glaube, es sind generell, wie Sie sagen, relativ wenig Informationen dazu verfügbar. Ich glaube, auf die Idee, einfach mal nachzufragen, würden Anwältinnen und Anwälte vielleicht kommen. Was mir noch eingefallen ist, vielleicht hat man einfach so ein bisschen großen Respekt. Was muss ich da mitbringen? Was muss ich da können? Vielleicht können Sie mal so einen Einblick geben, wie bereiten Sie sich denn vor auf eine mündliche Prüfung?
Ja, also ganz individuell. Ich mache das tatsächlich so meistens, dass ich mir 1 bis 2 Tage vorher einen Fall zurechtlege. Also ich bin jetzt keiner von denen, die morgens irgendwie die Zeitung aufschlagen und sagen, ach guck mal hier, dies und das ist wieder passiert, da prüfe ich jetzt mal. Das ist mir, ich bin ja jetzt auch noch nicht irgendwie 60 Jahre alt und habe da 30 Jahre Routine drin. Das wäre mir zu heiß. Ich möchte also schon das alles in Ruhe durchdenken. Es gibt da sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen, die das ganz wunderbar können, auch so ad hoc. Ich kann das jetzt, würde ich von mir behaupten, nicht so, dass ich das auf Examensniveau prüfen wollen würde. Das heißt, ich setze mich also einen Tag vorher hin, guck mir 1, 2 Fälle raus. Das kann vielleicht mein Fall sein, der gerade irgendwie in einer Zeitschrift gelaufen ist, die gerade der BGH entschieden hat oder so etwas. Oder jetzt in dem Fall, ich prüfe öffentliches Recht, gerne auch das Bundesverfassungsgericht oder so etwas. Und dann versuche ich daraus einen netten Fall zu stricken. Und zwar meistens so, dass man irgendwie noch ein paar Untergebiete hat, wo man mal kleine Ausflüge machen kann. Also dass man irgendwie ein grobes Skelett hat und dann kann man immer mal gucken, was wissen die Kandidatinnen vielleicht auch besonders gut, wo kann man vielleicht mal ganz gut abzweigen, um mal nette Fragen auch zu stellen. Natürlich nicht nur, aber auch. Und so läuft das dann. Den nehme ich dann mit. Meistens habe ich mir dann eben auch eine grobe Lösungsskizze noch vorformuliert, die ich mitnehme und teile dann meistens den Fall aus oder lese ihn zumindest vor, je nach Länge. Und so passiert das dann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen Fundus von 3 Fällen hätte, die ich immer mitbringe. Wird ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwie zur Sprache kommen, so Protokoll und sowas. Also an alle, die darauf spekulieren in Zukunft, das wird jedenfalls bei mir nicht so wunderbar funktionieren.
Wie ist denn das generell? Wir haben jetzt über die Prüfung an sich gesprochen. Wie läuft denn so ein Tag aus Ihrer Sicht ab? Also wie gehen Sie durch so einen Prüfungstag sozusagen?
Ja, man muss sich ja erstmal überlegen, wo muss man hin? Gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Standorte. Ich prüfe meistens am Landgericht Bochum, weil ich in Bochum wohne und ja auch dort an der Hochschule tätig bin. Das heißt, mein Tag beginnt erstmal mit Kinder in die Kita bringen. Und dann fahre ich zum Landgericht Bochum mit meinem Sack und Pack im Anzug und mit meinen Fällen. Und das ist dann meistens so, ich glaube, gegen 8:45 bin ich dann da. Und es kommt ein bisschen darauf an, der Vorsitzende oder die Vorsitzende ist meistens dann schon vorher da, weil der muss ja die Gespräche oder die muss ja die Gespräche führen mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Man selber, je nachdem, ob man sich schon kennt oder nicht mit den anderen Mitprüfenden, lernt sich dann oft auch erst dort kennen. Das heißt, wir treffen uns dann kurz bevor sozusagen der erste Aktenvortrag losgeht von den Kandidatinnen und Kandidaten. Überlegen einmal kurz, wer sind wir, was machen wir, was prüfen wir so grob und tauschen uns dann kurz darüber aus, wie der Eindruck war der Kandidatinnen und Kandidaten seitens des Vorsitzenden oder Vorsitzenden, damit man so einen ungefähren Eindruck hat, ja, wie sind denn die Vornoten, wo wollen wir denn hin, wo wollen die Kandidatinnen und Kandidatinnen denn hin, was sind das per se für Leute, muss man auf irgendwas besonders Rücksicht nehmen. Und dann geht es meistens auch schon relativ zackig los. Dann kann man noch mal schnell auf Toilette gehen, Kaffee trinken und dann kommt auch schon der erste Aktenvortrag, der ja jetzt peu à peu abgeschafft wird, aus meiner Sicht dankenswerterweise. Aber noch ist er ja da und er wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Und dann geht's los. Und hört man sich diese Aktenvorträge logischerweise an, 4 bis 5 Mal. Und bei mir ist es so, dass ich immer ein relativ enges Zeitkorsett habe, weil ich die Kinder auch wieder abholen muss von der Kita. Das heißt, bei mir ist dann meistens wenig mit Mittagspause. Ich renne also irgendwo zur Kantine, hole mir ein Brötchen, esse das irgendwie so unterwegs, gehe nochmal auf Toilette und weiter geht's. Und dann geht's eben mit den Stunden der mündlichen Prüfung weiter mit den Fachgebieten. Und dann ist eigentlich auch schon fast vorbei. Also aus Prüfersicht geht's immer super schnell. Ich freue mich da immer eigentlich drauf auf die Tage, weil ich das super finde. Ich mag einfach zu prüfen und ich mag die Situation, die ist ja als Prüfer nun mal auch dankbarer als Prüfling, aber auch nicht jeder mag das logischerweise, da prüfen zu müssen, aber ich mag das gerne, ich mag diese Rechtsgespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten und deshalb geht das für mich immer wahnsinnig schnell rum und ist ja auch immer spannend zu sehen, was haben die Kolleginnen und Kollegen dabei, also so spannend ist es tatsächlich nicht, man ist schnell da, man ist auch schnell wieder weg, es geht für mich genauso schnell wie für die Kandidatinnen wahrscheinlich, weil ich glaube, jeder, der da saß, hoffe ich mal jedenfalls, hat das jetzt nicht als etwas erachtet, was sich unendlich lang gezogen hat, sondern meistens ist es ja subjektiv dann doch irgendwie flott gegangen. Ne?
Ja, also das war bei mir auch so. Es gab eine Situation, die hat sich ewig gezogen. Da wurde ein Mitprüfling ziemlich gequält.
Oh nein.
Wusste einfach nichts und das hat sich angefühlt wie Stunden. Das immer nochmal nachhaken, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf gucken. Was mich, bevor wir vielleicht zu BT mal übergehen, dann wollen wir, dass der Prüfer hier auspackt, ist so die Frage, ist man sich, oder zumindest Sie können ja nicht für die anderen sprechen, ist man sich, wenn man da sitzt und hört zum 4. Mal einen Aktenvortrag, zum 5., dann werden die Prüflinge der Reihe nach ausgequetscht, ist man sich trotzdem immer noch der Tatsache bewusst, dass für die, die da sitzen, es gerade wirklich um viel geht, dass das immens große Bedeutung hat. Denkt man da den ganzen Tag dran oder nivelliert sich das irgendwann so, weil man so rein sich, also sich in den Tag so rein grooved?
Bei mir ist es ja nun mal so, dass ich noch relativ frisch dabei bin. Das heißt, ich bin noch relativ nah dran, auch wenn nah dran jetzt auch heißt, dass ich irgendwie vor 10 Jahren mein Examen gemacht habe. Aber gleichwohl ist es noch nicht so super lange her. Das heißt, ich habe noch einen gewissen Grip da drauf, wie das so gewesen sein mag. Das geht vielleicht in Zukunft verloren, ich hoffe nicht. Ich finde auch, das muss man sich bewahren. Ich vergleiche das für mich immer, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, 2 Kinder. Ich versuche auch immer so, mir dieses... Wie war das denn als Kind so, diese Freude, diese kindliche Freude zu haben? Genauso muss man sich, glaube ich, daran erinnern, wie war das denn in der eigenen Situation, als man Jura studiert hat und dann da saß? Wie war das? Hat man da gewartet und sich gefreut? Nee, bestimmt nicht. Dementsprechend erstens, ja, also ich persönlich kann schon sagen, dass ich mir das verdeutliche und deswegen sind auch Dinge wie Aufgeregtheit und so etwas natürlich nichts, was man negativ mitnimmt. Das ist doch ganz normal. Ich bin eher, sag ich mal, misstrauisch, wenn da einer kommt und mir erzählt, mir ist alles egal, ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Das gibt's ja selten, gibt's auch, aber selten. Und vor dem Hintergrund, klar, und ich würde auch so weit gehen und sagen, wenn man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie das für die Kandidatinnen und Kandidaten ist, dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr so super gut geeignet, um da zu sitzen als Prüfer.
Nice.
Weil in dem Moment hat man doch den Bezug zu dem, was man da tun soll, ein Stück weit schon verloren. Also eigentlich so eine Kernkompetenz, sich in die Leute hineinzuversetzen, um auch zu sehen, ist das, was ich jetzt hier gerade prüfe, überhaupt etwas, was bei denen als vernünftige Aufgabe, lösbare Aufgabe ankommt? Wissen die, was ich will von denen oder erzähle ich denen jetzt irgendwas, was ich irgendwie in meinem Elfenbeinturm mal irgendwie 25 Jahre gemacht habe? Also um es kurz zu sagen, ja, ich kann mich da hoffentlich noch halbwegs hineinversetzen. Das müssen am Ende natürlich die Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden. Vielleicht erzähle ich jetzt auch irgendwas und alle nehmen das total anders wahr, aber ich hoffe nicht.
Also boah, der Beckmann, ne? Ey, das war von...
Ja,
ey,
genau, wer boah, weiß. Also kann ja sein. Und vor dem Hintergrund meine ich, ja, das muss man sich unbedingt bewahren. Ansonsten sollte man vielleicht überlegen, ob man was anderes macht.
Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht gehen wir jetzt mal in den BT-Teil über und schauen uns mal so eine konkrete Prüfung an. Gibt es Dinge, auf die Sie achten, wenn Sie prüfen und vielleicht wirklich so Do's and Don'ts aus Ihrer Prüfersicht?
Ja, natürlich. Also auch das höchst individuell natürlich. Mag jemand anders völlig anders bewerten. Ich habe das jetzt schon öfter erlebt und ich persönlich reagiere da jetzt, allergisch ist jetzt ein bisschen viel gesagt, also ich reiß da überhaupt niemandem den Kopf, aber ich finde das immer ein bisschen unsinnig. Man merkt das häufig eben, dass man für die mündliche Prüfung als Kandidat oder Kandidatin viel auswendig gelernt hat und das dann aufsagen möchte. So, das heißt, ich frage etwas und die Antwort ist so irgendwie so zu 20% das, was ich hören wollte und zu 80% das, was... ich weiß nicht, im Skript stand oder Altmann gesagt hat, das ist wichtig oder was auch immer. Das finde ich problematisch, weil man natürlich als Jurist vielleicht auch präzise sein muss.
Fokus, Baby, Fokus.
Und vor dem Hintergrund mag ich das nicht so gerne, wenn mir dann jemand, erstens, weil es demjenigen auch Zeit klaut, es gibt ja keine Punkte für irgendwas, was ich nicht gefragt habe unbedingt, kann es auch geben, aber das sind dann meistens völlige Abschweifungen. Also seien Sie präzise und versuchen Sie nicht das, was Sie irgendwie noch wissen, unbedingt da rein zu quetschen. Jedenfalls, ich finde das nicht so toll, weil mir das eigentlich zeigt, entweder hat jemand nicht genau zugehört, es ist ihm egal, was ich gerade gefragt habe, oder er kann nicht trennen von Wesentlichem und Unwesentlichem. Und alles ist jetzt nicht so besonders positiv für den Kandidaten oder die Kandidatin. Das zum einen. Zum anderen sollte man sich, und da kommen wir wahrscheinlich noch später auch nochmal drauf, meine ich, auf die Grundlagen besinnen. Also wer sauber subsumieren kann mit dem, was er an juristischem Handwerkzeug gelernt hat, und nicht irgendwelche, darauf hofft, dass irgendwelche besonders aktuellen Entscheidungen, die er jetzt auswendig gelernt hat, drankommen, der braucht auch nichts befürchten. Und zum anderen, Streitstände ist so ein Thema. Bei den Streitständen ist es ja ganz erheblich so, dass man ganz viel auswendig lernt. Auch Erlaubnis Tatbestandsirrtum musste ich auch alles auswendig gerne. Mit Strafrecht habe ich jetzt nichts mehr im Hut zum Glück, aber es ist mir immer noch im Kopf. Ja, das mag ja alles sein, aber wenn Sie sowas auswendig lernen, dann lernen Sie bitte auch auswendig, warum die Dinge so sind. Nicht nur, dass sie so sind, sondern auch, wie sind denn die Argumente? Das bringt mir doch nichts.
Ich kann nur davon abraten, das zu machen.
Ich habe letztens in einem Skript gelesen, diese Meinung ist abzulehnen, weil sie nicht überzeugt. Ja, herzlichen Dank. Also das ist doch etwas, das ist ein Zirkelschluss. Natürlich überzeugt sie nicht, wenn sie abzulehnen ist, und sie ist abzulehnen, weil sie nicht überzeugt. Aber wo ist das Argument? Und jedes Argument schlägt jedes auswendig gelernte, ja, es gibt drei Meinungen und Nummer drei folgt man, weil BGH sagt, das ist das Beste. Das gibt auch Punkte, aber beileibe nicht so viele Punkte wie eine ordentliche Subsumption. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, die ich besonders blöd finde. Auch da, wenn man das macht, heißt das nicht, das ist jetzt durchgefallen oder sowas. Ne? Aber das finde ich immer ein bisschen schade, weil man ja oft Leute hat, die vielleicht sogar mehr wüssten, aber glauben, dass sie das jetzt anbringen müssen. Und aus meiner Sicht muss man das nicht.
Super spannender Punkt. Und ich glaube, dass dieses Bedürfnis, in der mündlichen Prüfung alles auf den Tisch zu packen, was man vielleicht gerade irgendwie im Hinterstübchen noch zusammenkramen kann.
Eine kleine Obsession.
Das ist manchmal tatsächlich, glaube ich, den Repetitorien geschuldet. Weil man da so drauf getrimmt wird für die Klausuren, so und dann musst du das noch und das noch und das noch und die dritte, vierte, fünfte Mindermeinung. Und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, schon in der Uni und bei den Hausarbeiten, es war völlig sinnlos, meinen Vater, der Anwalt war, um Hilfe zu bitten, weil damit hätte ich nichts bestanden. So, weil der hat einen komplett pragmatischen Ansatz als Anwalt, natürlich. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die bekommt man in der Uni nicht so recht beigebracht und im Rep auch nicht. Man braucht sie dann aber in der Prüfung und vor allem später im praktischen Arbeitsalltag. Und daher finde ich das einen super, super wichtigen Tipp, einfach mal diesem Drang widerstehen. Wie würden Sie es denn bewerten, wenn einem auf die Frage, die Sie gestellt haben, die Antwort einfällt und dann aber noch so ein Nebenschauplatz, den Sie nicht so richtig abgefragt haben, der aber noch dazu passt? Wenn man dann Ihre Frage beantwortet und dann aber sagt, ich könnte Ihnen auch noch was dazu erzählen, aber ich weiß nicht, ob Sie es gerade hören wollen. Wäre das eher gut oder eher schlecht?
Auch da individuell. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, dann können Sie mich ja fragen, so wie Sie es ja jetzt auch vorgetragen haben, wollen Sie dazu noch was hören? Das ist ja in Ordnung. Und wenn ich dann sage ja oder nein, dann kann man sich ja danach richten. Ich würde dann im Zweifel wahrscheinlich ja sagen.
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Weil ich den Kandidatinnen und Kandidatinnen dann gerne auch die Möglichkeit gebe, wenn es denn irgendwie thematisch passt, jetzt nicht irgendwas Abwegiges, natürlich die Möglichkeit geben will, da auch gerne noch was anzubringen. Aber dann machen Sie es doch so, wie Sie es gerade gesagt haben. Also nicht irgendwie einfach drauf los, in Anführungsstrichen, plappern, sondern erstmal die Frage beantworten und dann gerne, ich weiß noch mehr, möchten Sie das wissen oder wollen wir weitermachen? Weil am Ende des Tages hat es ja auch was mit Zeitökonomie zu tun, weil so eine Prüfung ist ja nicht unendlich lang. Das heißt, erstens haben Sie meistens noch Mitkandidatinnen und Kandidaten. Man muss als Prüfer auch ein bisschen auf die Zeit gucken, dass die Redeanteile gleich sind. Und da finde ich es eigentlich völlig höflich und okay, wenn man das fragt, weil dann habe ich immer die Möglichkeit, das zu justieren. Und ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ja, sag mal was, dann kannst du vielleicht in höhere Punkteregionen kommen. Fände ich also eine super Herangehensweise. Was eben nicht so gut ist, ist dieses Nicht-Fragen, sondern die Zeit teilweise dann auch der anderen einfach konsumieren. Ne?
Vielleicht auch ein bisschen aus der Angst heraus, dass man vielleicht auf die nächste Frage die Antwort nicht kennt. Und jetzt habe ich eine, dazu kann ich was erzählen. Also erzähle ich jetzt möglichst viel, um möglichst viel von der Zeit zu verbrauchen. Aber die Prüfer sind halt auch nicht blöd. Also das fällt dann halt vielleicht auch auf, ne?
Aber ich kenne das natürlich. Das hat man ja auch, habe ich auch selbst gehabt. Natürlich denkt man sich immer, boah, toll, die Frage hätte ich jetzt beantworten können. Jetzt die ich bekomme, ist genau die eine blöde. Aber ehrlicherweise denkt man das ja auch oftmals einfach nur aufgrund der Situation. Ob das dann wirklich alles so gewesen wäre, ist die andere Frage. Und im Regelfall kommt immer noch eine Frage, wo man irgendwas drauf sagen kann.
Dann schließe ich da gleich noch eine andere Frage an. Und zwar, guter Punkt, es kommt die Frage, auf die ich keine Antwort habe. Sie ist jetzt leider da. Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn man merkt, okay, Prüfling ist komplett überfordert, da kann er jetzt gerade nichts zu sagen?
Ganz, ganz schlimm.
Wie reagiere ich als Prüfling? Was fänden Sie okay? Ich will natürlich nicht sagen, ey Alter, null Plan, frag jemand anders. Nee. Aber man merkt ja, dass dann angefangen wird rumzueiern, dass man irgendwie versucht, aber es kommt de facto nichts. Und manchmal macht dieser Versuch, irgendwas sich aus den Fingern zu saugen, macht es ja manchmal noch schlimmer.
Ja, das stimmt. Man kriegt ja auch immer den Tipp sozusagen, naja, dann Gedankenführung mitteilen, blätter ein bisschen rum, sag, wo du rumguckst und dann wird das schon irgendwie werden. Das kommt ein bisschen drauf an. Also natürlich haben Sie recht und sagen, wenn jetzt irgendwas völlig Absurdes kommt, dann kann das Ganze das vielleicht auch verschlimmbessern, weil man dann nachher sagt, ja, er hat auf diese simple Frage vielleicht nicht unbedingt gewusst, wo er reingucken soll, aber eigentlich finde ich das nur natürlich und normal. Ich meine, erstens ist es eine Prüfungssituation, zweitens, jeder, der später im Berufsleben sitzt und eine Frage kriegt, der wird die auch nicht sofort unbedingt wissen. Dementsprechend ist das sicherlich für jeden okay, da mal zu sagen oder nicht zu sagen, ich weiß es nicht, sondern es einfach nicht zu wissen. Ich würde auch nicht sagen, kein Plan, sondern versuchen, mir das irgendwie herzuleiten. Und man wird sehr, sehr schnell als Prüfer dann sehen, ist das irgendwas, was Hand und Fuß hat oder reiten wir den jetzt nur noch weiter rein, während er da irgendeinen Quatsch erzählt? Das gibt's ja nun mal auch. Ich persönlich handhabe das dann meistens so, dass man irgendwann sagt, wenn man weiß, dass das nicht in die richtige Richtung geht, dass man entweder die Frage freigibt oder einfach mal den Nebenmann oder die Nebenfrau mit ins Boot holt, weil oftmals geht's ja nur um so einen Anknüpfungspunkt und dann kann man den anderen wieder mit reinholen. Was ich immer blöd finde, ist gerade am Anfang, die erste Frage kommt, man weiß sie vielleicht nicht, weil man ist noch aufgeregt oder sonst was. Und vor dem Hintergrund ist man dann quasi für die gesamte Prüfung unter dem Eindruck, ich bin der Doofe hier. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen versuche ich das oftmals auch so zu machen, dass ich bei manchen Prüfungen einfach mal als erste Frage sage, naja, was ist denn dein Lieblingsthema im öffentlichen Recht zum Beispiel oder so? Da kann ja jeder was zu sagen. Da gibt es ja nicht irgendwie irgendeinen, der sagt, ja, weiß ich, was ist öffentliches Recht oder so. Dementsprechend hat dann jeder schon mal was gesagt. Das ist auch so ein Grundsatz, den man in der Uni so bei den Vorlesungen, jedenfalls bei uns an der Hochschule, ganz oft hat, so jeder soll in der ersten Stunde mal was sagen. Und genauso finde ich es in der Prüfungssituation gut, wenn jeder mal was Ordentliches gesagt hat, weil das die Hemmschwelle erstmal abgebaut. Und so geht man am besten dann auch mit Fehlern um. Selbst wenn die erste Frage nicht konkret beantwortet wird, ja, dann soll der Nebenmann ein paar Stichworte geben. Dann würde ich aber persönlich wieder zum ersten Kandidatin oder zur Kandidatin springen, um dem die Möglichkeit zu geben, das nochmal zu retten, in Anführungsstrichen, damit er jetzt nicht weiterläuft und denkt, boah, jetzt komme ich gleich wieder dran und dann bin ich wieder der Doofe und alle wussten was, nur ich nicht und ich bin eigentlich schon abgeschrieben. Dem ist dann mitnichten so und dem ist im Übrigen auch generell nicht so. Wenn jemand mal was nicht weiß, ja, dann ist das so. Da ist die Prüfung nicht gelaufen, dann versucht man wieder auf den Zug aufzuspringen und jeder Prüfende wird da auch die Gelegenheit zu geben im Regelfall.
Es gibt ja auch eine gewisse Punkte-Range. Also
ja.
Ne, es ist ja nicht mit einer Frage zwingend. Ja.
Jetzt haben wir ja viel über so Situationen geredet, in denen man vielleicht unsicher ist. Also ich kenne das selber noch aus dem Repetitorium, dieser Tipp, wenn Sie nichts wissen, dann suchen Sie erstmal im Gesetz, mit der Folge, dass ich dann in der mündlichen Prüfung saß und wie so eine Blöde das Gesetz durchgeschaut habe, als ich eine Antwort nicht direkt wusste. Es gibt aber natürlich auch noch andere Methoden, um sich diese Unsicherheit vorher so ein bisschen zu nehmen und oder vermeintlich zu nehmen. Da greifen viele ja auf diese Prüfungsprotokolle zurück. Je nachdem, in welchem OLG-Bezirk man ist, wie gut die Fachschaften organisiert sind, kann man die entweder kaufen oder bei der Fachschaft bekommen. Wie stehen Sie denn zum Thema Protokolle und vielleicht auch sind Sie eher protokollfest? Sie hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen, vielleicht eher weniger?
Also Protokolle finde ich erstmal gut. Warum soll man die nicht gut finden? Ich meine, das sind Erfahrungsberichte und Erfahrungsberichte helfen auch, diesen Nimbus, wir haben es gerade gesagt, zu entmystifizieren. Dementsprechend, warum denn nicht? Ist doch in Ordnung. Solange die, sage ich mal, nicht zu horrenden Preisen irgendwie am Markt angeboten werden und man damit richtig Reibach macht. Aus meiner Sicht also, wer sich die Protokolle seiner Prüfenden nicht holt, der ist selber schuld. Weil warum soll ich mir was verwehren, was mir hilft? Also völlig in Ordnung. Wie ich ja schon gesagt habe, ich persönlich versuche nicht protokollfest zu sein. Das ist mir im Moment auch noch super möglich, weil ich ja noch gar nicht so ultra lange prüfe. Das heißt, so viele Protokolle gibt es da sicherlich auch noch gar nicht unbedingt. Ich werde es aber auch in Zukunft versuchen, weil ich finde auch, dass es irgendwie unfair ist, wenn manche haben dann Glück und kriegen einen protokollfesten Prüfer und da weiß man quasi schon, was man hat. Der nächste kriegt drei Leute, die morgens in der Tageszeitung gucken und dann einen Fall draus stricken, was ja vielleicht schwieriger sein mag. Und das ist ja auch ein gewisser Fairness-Aspekt dahinter, dass man eben nicht nur das Glück hat, jetzt schon zu wissen, was kommt dran, weil der Prüfer oder die Prüfende hat jetzt seit 25 Jahren den BGH-Fall XY gemacht und das wird auch jetzt wieder kommen. Dementsprechend finde ich eine super Sache. Ich versuche es nicht zu sein und ich glaube, das schaffe ich auch. Und ich bin auch nicht so der größte Fan davon, protokollfest zu sein, aus besagten Gründen. Aber auch da, das ist ein freies Land und eine freie Prüfung. Und es ist ja auch schlecht, wenn man dann sich auf genau einen Fall vorbereitet hat. Und heute ausnahmsweise ist der protokollfeste Prüfer dann doch mal jemand, der was anderes macht, dann ist mal genauso reingefallen. Ne? Also es kann immer, man kann immer auf die Nase fallen, aber es ist ein gutes Ding. Und ich würde das nicht missen wollen. Vielleicht kleiner Hinweis, man kriegt auch als Prüfer Einsicht in die Protokolle meines Wissens nach. Man kann also selber auch nachgucken, ob man da als nett oder protokollfest beschrieben wird.
Nice.
Ja, vielleicht das ist überhaupt mal ein guter Tipp. Es stimmt, man kann ja über den Prüfer auch noch ein paar Anmerkungen dalassen. Fand ich auch ganz hilfreich. Ich bin übrigens eine von denen das passiert ist. Ich hatte eine Prüferin, die absolut protokollfest war. Also zumindest, ich würde sagen, 85-90%. Immer Raub, räuberische Erpressung. Hätte man mich nachts um 3 wecken können. Ja, an dem Tag hat sie keine Lust.
Ist es denn dann auch gekommen?
Nein.
Ah, okay.
Ich war komplett konsterniert. Also es kam dann was dran, womit ich auch sehr gut zurechtkam. Aber das war im ersten Moment so ein richtiger, weil man war drauf eingestellt. So, sie stieg auch immer mit derselben Frage ein. Und ich dachte kurz, mir hat jemand auf den Kopf gehauen.
Oh nein.
Und ich war so perplex. Manchmal fehlt mir so ein Filter zwischen dem, was ich denke und dem, was ich sage. Ich habe es auch noch gesagt. Ich habe heute gar nicht raubräuberische Erpressung. Oder natürlich. Naja.
Ach, wirklich?
Ja, aber
wie hat die Prüferin darauf reagiert?
Die war ziemlich pisst. Also ich hatte keinen Stein im Brett, war aber nicht schlimm, weil ich hatte es mir vorher mit dem Vorsitzenden schon versaut. Weil ich dazwischen gegangen bin als ein anderer. Ja, nee, aber ich bin hier. Es ist alles noch gut gegangen. Also ich glaube, die Protokolle sind ein guter Tipp, um mal so einen Überblick zu kriegen, wenn man sich nicht vorher selber eine Prüfung angeschaut hat. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Bei mir saßen Kandidaten für in ein paar Monaten hinten drin und haben zugeguckt. Ich fand es aber ganz nett, dass man einfach schon mal sehen konnte, okay, so läuft es grundsätzlich ab. Also das,
ja, man
das
darf ja, glaube ich, auch erst ab einem bestimmten Datum kommen. Ne? Also man darf, glaube ich, erst, wenn man selber die Ladung hat oder so, kommen. Ne? Ist ja auch nachvollziehbar. Aber dann hat man vielleicht im Vorhinein kriegt man die Protokolle auch nicht. Aber da hat man zumindest vor dem Termin, wo man da gesessen hat, schon mal einen Eindruck, was kommt da so grob auf mich zu und generell, wie sieht so eine Prüfung überhaupt aus? Weil man hat ja kein Vergleichsbild.
Nee, genau. Was ich noch ganz spannend finde, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Da muss ich Sie jetzt fragen. Es gibt ein Buch mit Tipps fürs Examen. Tipps von Prüfern für Prüflinge. Und da sind so Dinge drin, wie lang darf der Rock sein? Wo muss er enden? Was habe ich zu tragen? Es geht um Perlenohrringe. Und das hat eine Irrsinnsdebatte unter Studierenden und Referendarinnen und Referendaren ausgelöst. Ist das wirklich ernst gemeint? Hängt davon unter Umständen das Ergebnis meiner Prüfung ab? Ich glaube nicht, dass es so ist. Und jetzt würde ich natürlich gern von Ihnen so ein bisschen Erfahrungsbericht. Sie kennen ja jetzt nur auch ein paar Prüfer. Es ist schon klar, keiner von uns würde mit Badelatschen auftauchen, wahrscheinlich auch nicht mit Jeans. Aber ist das wirklich so wichtig? Gibt es noch Prüfer, die wirklich darauf achten, ob ich Perlenohrringe trage, ob ich ein Kostüm trage? Es gab ja sogar den Tipp, Frauen sollen bitte keinen Anzug tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Buch war oder ob das woanders kolportiert wurde. Aber das kann ja wohl nicht ernst sein.
Also bevor ich das beantworte, ist es jetzt gut oder schlecht, Perlenohrringe zu tragen? Das habe ich noch nicht ganz nachvollzogen.
Es sollte irrelevant sein. Ist es weder gut noch schlecht? Es ist ein
Nee, genau, das meine ich auch. Aber was sagt das Buch? Also das Buch sagt, man sollte sie anziehen oder nicht?
Ja, man sollte sie anziehen.
Gut, also um das zu entkräften, aus meiner Sicht ist vollkommen irrelevant. Allein schon die Tatsache, dass darüber jemand schreibt, ist absurd aus meiner Sicht. Weil was hat denn das mit dem Leistungsniveau zu tun? Also um es erstens zu sagen, Kleidung ist irrelevant insoweit, als dass wir natürlich alle wissen, ja, das ist eine Prüfung, das gebietet einen gewissen Respekt vielleicht vor allen Beteiligten. Ich komme da in der Tat nicht in Badelatschen und im Bademantel.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
Aber darüber hinaus ist das doch wurscht. Also wird man jetzt irgendwie plötzlich ein besserer Jurist, weil ich einen Sakko trage? Ich glaube nicht. Also ich habe meine besten Sachen meistens ohne Sakko gemacht. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass das so wichtig ist. Zweitens, Schmuck. Es könnte mir nicht egaler sein, ob Sie eine Kette tragen oder nicht. Ja, so what? Bitteschön, ziehen Sie das an, wenn Sie sich damit wohlfühlen. Wenn Sie glauben, Sie haben eine Perlenkette, die Ihnen besondere juristische Kräfte verleiht, bitteschön. Aber wenn Sie das nicht glauben, dann lassen Sie es weg. Völlig egal. Es ist ja nun mal auch so, dass das prüfungsrechtlich gar nicht zulässig ist, danach zu bewerten.
Ah, rechtliches Störgefühl.
Man darf überhaupt nicht sagen, ja, du hast jetzt irgendwie doof ausgesehen, deswegen kriegst du jetzt weniger Punkte. Das ist alles auserzählt vom Verwaltungsgericht. Jetzt sagen sie natürlich trotzdem, gut, wer soll es nachvollziehen? Man kriegt irgendeine Note und warum man die bekommen hat, hat man ja im Regelfall nicht so den Einblick drin. Ich kenne aber niemanden, der jetzt auf Seiten der Prüfenden sagt, was ist denn da passiert? Der Rock ist zu kurz, die Schuhe sind aber blau statt schwarz, die Perlenkette ist nicht da oder sie ist da und das ist schlecht, vollkommen irrelevant. Vielleicht so ein bisschen aus der Nahbereichsempirie. Ich hatte da tatsächlich letztens, vor ein paar Monaten hatte ich eine mündliche Prüfung, da hatten wir so einen Fall jetzt ohne Perlenkette. Da war es so, dass ein Kandidat wohl sehr aufgeregt war und einfach vor der Prüfung da saß und sich wahrscheinlich so den ersten Knopf vom Hemd aufgemacht hat und die Krawatte so ein bisschen runtergezogen hat. Ja, hat er dann leider vergessen zu richten, als er reingekommen ist. Heißt, er kam da rein, ja, sah halt jetzt nicht so schön aus wie jemand, der seine Krawatte gerade gerichtet hat. Ja, das nimmt man natürlich zur Kenntnis, dass dem so ist, aber das hat für die Bewertung keinerlei Auswirkung. Vollkommen irrelevant, als ob jetzt einer besser wird oder schlechter wird deswegen. Deswegen diesen Nimbus kann ich, glaube ich, ganz gut aufklären. Mir ist niemand bekannt, der sagen würde, auf das Aussehen kommt es an. Und wenn jemand das sagen würde, wäre es aus meiner Sicht auch eine Prüfungsanfechtung wert, weil das einfach kein Grund A sein darf und B auch kein Grund ist und auch kein juristischer Grund sein kann. Von daher völlige Entwarnung.
Bam.
Ziehen Sie in einem gewissen Rahmen, ziehen Sie sich der Situation angemessen an, aber ziehen Sie sich nicht irgendwas Besonderes an oder irgendwas Besonderes nicht an, weil Sie glauben, in irgendeinem Buch steht drin, wenn du das Armband link trägst, dann mögen dich die Prüfer mehr.
Wir waren ja eben schon mal beim Thema Feedback und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen. In diesen Protokollen besteht natürlich die Möglichkeit, irgendwo Feedback zu geben, vor allen Dingen, weil man ja jetzt weiß, dass die Prüfer die auch lesen, kann man natürlich seine Anmerkung damit reinschreiben. Aber ein ganz wichtiger Punkt und warum wir auch überhaupt auf sie gekommen sind, ist, dass sie vor ein paar Monaten einen LinkedIn-Post gemacht haben und aktiv nach Feedback für ihre Prüfung oder für Prüfungserfahrung gefragt haben. Wie ist das denn? Was ist da für Feedback rausgekommen und was haben Sie aus diesem Post mitgenommen?
Ich habe das ja explizit deswegen gemacht, weil ich gerade dachte, es ist vielleicht nicht unbedingt ganz irrelevant, auch mal zu gucken, nicht nur, was denken die Prüfenden, sondern was denken denn auch die Prüflinge, um eben genau diesen Aspekt, den wir eingangs schon beschrieben haben, dass man sich noch besser in die Leute reinversetzen kann, zu schärfen, weil man ja auch nicht nur für die Prüfenden, sondern auch für die Prüflinge eine möglichst angenehme Situation schaffen möchte. Möchte ich zumindest, weil im Regelfall bringt man die besten Leistungen, wenn man sich halbwegs wohlfühlt. Das ist eine Prüfung, da fühlt man sich nie ganz wohl, ist immer ein bisschen doof. Aber soweit es möglich ist, sollte doch jeder Prüfer und jede Prüferin darauf achten, dass man eine Situation schafft, die ein gewisses vertrauensvolles Rechtsgespräch ermöglicht. Bei dem Hintergrund war das. Das ist tatsächlich ganz gut angekommen, sage ich mal, insoweit, als dass ich recht viel Feedback bekommen habe. Vieles davon natürlich anekdotisch, so im Sinne von, naja, bei mir war dies und das und jenes. Das ist auch wichtig und interessant. Vieles habe ich tatsächlich auch nur per privater Nachricht bekommen, per LinkedIn, weil eben Situationen aufgetreten sind, wo insbesondere Kandidatinnen, würde ich jetzt sagen, aber auch Kandidaten gesagt haben, das und das hat mir besonders schlecht gefallen. Da hatte ich eine Negativerfahrung, die ich jetzt nicht unbedingt live posten möchte, hier für alle einsehbar. Vieles hatte damit zu tun, dass man sich eben durch ja, manche Prüfer oder Prüferinnen doof behandelt gefühlt hat oder teilweise auch durch Mitprüflinge, die dann irgendwie reingerufen haben oder so etwas. Und ansonsten bin ich, ja, Einwand oder?
Nein, also es ist so, das ist so Jura.
Wirklich nervig.
Ja, wir haben doch alle mitbekommen, dass die Hamburger Bibliothek zugemacht werden musste, weil da irgendwelche Sachen rausgerissen wurden aus den Kommentaren. Und so kannst du dann auch gerne in der mündlichen Prüfung bitte nicht weitergehen.
Wild.
Man wird nicht dadurch besser, dass man irgendwem anders was wegnimmt. Das kommt sogar eher schlecht an. Das vielleicht noch als Don't von gerade. Schreien Sie nicht rein, melden Sie sich nicht, melden Sie sich doch vielleicht diskret, aber machen Sie kein Schnipsen. Seien Sie respektvoll auch Ihren Mitprüflingen gegenüber. So. Was ich mitgenommen habe, was ich ganz spannend fand, war, jemand schrieb, man sollte auf die Wahrnehmungssalienz achten. Und
Moment mal.
Da musste ich erst mal gucken, was ist das überhaupt, weil das Wort kannte ich vorher nicht. Und dann habe ich mal gegoogelt und gesagt, ach so, Salienz, das ist also so eine Art von Wahrnehmungsphänomen, dass man eben exponierte Sachen logischerweise exponiert wahrnimmt. Sprich, jemand, der beispielsweise in der Mitte sitzt, der würde durch die Wahrnehmungssalienz möglicherweise als präsenter in Erinnerung bleiben, den Prüfenden. Das ist jetzt nicht unbedingt alles so statistisch nachgewiesen, glaube ich, aber zumindest ist es etwas, wo man mal nachdenken kann, ob man nicht allein aus dieser Warte heraus mal korrigieren muss, wie war mein Eindruck? War das jetzt wirklich so gut oder habe ich vielleicht durch äußere Faktoren gedacht, das wäre so gut? Und darauf kann man sich ja auch als Prüfer immer so ein bisschen abprüfen nochmal, ob man das alles so beherzigt hat oder nicht. Ich glaube aber im Wesentlichen war insbesondere bei Studierenden es ganz gern gesehen, dass überhaupt mal sich jemand dafür interessiert hat, wie sie sich fühlen in der Prüfung. Weil das natürlich schon so ein bisschen manchmal das Gefühl ist, ja, da gehe ich jetzt dahin, dann werde ich da geprüft und danach, das interessiert die alles nicht. Das ist auch nicht so. Also ich habe auch noch keine Prüfungskommission erlebt, die nicht am Ende des Tages darüber diskutiert hat, ob man dem einen oder anderen Kandidatinnen und Kandidatin nicht noch in Anführungsstrichen mit der Leistung, die er eben gebracht hat, was Gutes tun kann, wo man vielleicht noch, sag ich mal, in der Leistung Punkte findet, um eben vielleicht auch dann möglichst positiv gegenüber zu sein. Nicht, dass man da irgendwas schenkt, natürlich nicht, aber was gebracht wird an Leistung, das kann auch ausgeschöpft werden.
Nice.
Deswegen glaube ich, das war ein ganz wertvoller Erfahrungsschatz. Ich habe auch viel mitgenommen, aber wie gesagt, vieles auch anekdotisch. Und offensichtlich auch so im Großteil sind die Erfahrungen nicht so super positiv gewesen. Ich würde mal sagen, so von dem, was ich bekommen habe, so, boah, weiß ich nicht, 30-70 vielleicht Negativerfahrungen. Das ist ganz normal, weil normalerweise reden die Leute eher über das, was negativ passiert ist, nicht das, was super positiv gewesen ist. Aber umso schöner fand ich es dann, dass sich auch Leute gemeldet haben und gesagt haben, das fand ich total super. Da habe ich im Übrigen auch die Idee her, mit diesen offenen Fragen. Das sagte also auch jemand, dass in seiner Prüfung das so war, dass man erstmal Dinge gefragt hat, wo jeder eine Antwort drauf hat und dass das Prüfungsgespräch total aufgelockert hat.
Das war richtig gut.
Und allein diese beiden Sachen haben mir schon persönlich total weitergeholfen. Und das werde ich in einem Jahr vielleicht auch nochmal machen, weil das ist ja, wird ja nicht alt, die Frage. Und wenn man sich dann immer regelmäßig darauf auch einlässt, was die Leute sagen, dann ist das, glaube ich, für einen selber sehr bereichernd und hoffentlich dann auch für die Prüfung bei den Leuten, die zumindest von mir geprüft werden, auch ein bisschen bereichernd.
Ich fand das mega gut. Diese Aufforderung auf LinkedIn finde ich ganz, ganz großartig. Und ich glaube, dass so viele negatives Feedback kam. Das liegt in der Natur des Menschen. Es ist ja erstmal eine Handlung meinerseits erforderlich und da muss natürlich eine gewisse Schwelle da sein, warum sollte ich da jetzt schreiben? Und das tun wir in aller Regel, wenn es was Negatives ist. Deswegen ist uns das hier auch immer ganz wichtig. Ich habe eine wirklich schlimme Prüfungserfahrung gehabt, aber auch eine sehr gute. Und darüber habe ich dann auch gesprochen. Und im ersten war meine Prüfungskommission, die war genau so. Wir haben uns erstmal abgeholt. Dann gab es so itzi-bitzi, tatsächlich so eine Art Smalltalk und so Beruhigung. Wir wissen, das ist für Sie jetzt alles doof heute, aber wir machen das Schritt für Schritt, keine Panik und peu à peu marschieren wir da alle zusammen durch. Mega gut. Und das war im gesamten Setting was komplett anderes als diese von Druck und Unfreundlichkeit geprägte zweite Prüfung. Also das war einfach komplett was anderes. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, ich war in der ersten jetzt nicht wahnsinnig viel besser als in der zweiten. Man hat Glück mit Fragen, man hat Pech mit Fragen. Ich habe mich aber nicht so unter Druck gefühlt. Also es war einfach, soweit es eben möglich ist, entspannt. Und ich glaube schon, dass man dann im Zweifel auch tatsächlich eine bessere Leistung abrufen kann.
Das ganz erstaunlich, halt gesagt.
Ja.
Weil ich immer das, bei mir persönlich war es nämlich genau umgekehrt. Ich bin mit jedem Examen, was ich gemacht habe, ich habe auch noch das Notarexamen gemacht hinten raus, also ich hatte so gefühlt 3 Staatsexamen. Und mit jedem, vielleicht bin ich auch älter geworden in dem Kontext, aber mit jedem Examen, was ich später gemacht habe, war ich irgendwie sicherer und selbstbewusster und bin an die Sache wahrscheinlich auch lockerer rangegangen. Für mich war also das erste Examen so noch, ich kleiner Student sitze jetzt hier vor irgendwelchen Professorinnen, Professoren und sonst wem und muss jetzt hier irgendwie halbwegs auf Augenhöhe gefühlt mit denen reden. Das war für mich ganz, ganz schlimm damals und das ist besser geworden, je älter ich geworden bin, weil man sich immer mehr vollwertig juristisch gefühlt hat. Und deswegen prüfe ich jetzt auch hauptsächlich im ersten Staatsexamen, weil ich wahrscheinlich selber aus dieser Erfahrung möglichst den Leuten ein gutes Gefühl mitgeben will.
Das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Mir steht ja noch eine Prüfung bevor. Ich hoffe, dass ich mich da auch etwas selbstbewusster fühle. Aber ich fand auch eine positive Erfahrung zum Thema untereinander. Ich habe es eher so erlebt, dass man sich in dem Moment irgendwie zusammenfindet als Leidensgenossen und das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt alle hier zusammen drin und wir versuchen irgendwie uns nicht gegenseitig die Fragen wegzunehmen oder irgendwas. Und ich fand auch dann die Noten im Endeffekt total angemessen, auch obwohl ich nicht die Beste in der Prüfung war, fand ich es total angemessen, den anderen auch zu sagen, so, hey, du warst einfach auch besser. Von daher, ich glaube, das kommt dann auch immer auf die Gruppe drauf an und da gibt es durchaus auch gute Gruppen, die sich dann zusammenfinden und das auch untereinander, weil man verbringt ja auch viel Zeit untereinander, man wartet ja vor allen Dingen auch dann, also während die Prüfer beraten, sitzt man draußen zu viert und guckt sich tief in die Augen und denkt sich, oh Gott, hoffentlich hat das gereicht. Aber das war bei mir eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Also,
ich kann auch noch eine beisteuern. Ich hatte sowas Ähnliches, weil wir in unserer mündlichen Prüfungsgruppe hatten wir eine Kandidatin, die bei der ging es also wirklich ums Bestehen und die war also auch sehr im Zweifel darüber, hat sie es geschafft oder nicht und ist dann also wirklich zwischen diesen einzelnen Prüfungen regelmäßig in Tränen ausgebrochen und das kann ich auch nachvollziehen, weil der Druck ist natürlich immens und da haben sich also auch alle Prüflinge rührend um sie gekümmert und ihr Mut zugesprochen und ich habe das selber auch nicht erlebt, aber ich habe es natürlich schon von der anderen Seite erlebt, dass es manchmal auch Leute gibt, die das eben nicht so machen. Und das ist ja eigentlich schade, weil man sitzt doch in der Tat alle im selben Boot. Alle wollen das Gleiche, vielleicht auf einem anderen Niveau, aber trotzdem wollen alle das Gleiche. Und man bekommt auch nichts, weil man jemand anders was wegnimmt. Nochmal.
Nee, und meistens ist es ja auch nicht der Mitprüfling, der hinterher den Job bekommt, den eigentlich ich haben wollte. Also das ist ja sowieso das Absurde. Das ganze Konkurrenzdenken ist sowieso Quatsch, finde ich. Jetzt
ja.
Eine Bitte hätte ich noch. Und zwar haben Sie einen Tipp, wie verhält man sich, was kann man tun, wenn man in der Prüfung als Prüfling berechtigt das Gefühl hat, ich werde hier ungerecht behandelt oder man hat sich auf mich eingeschossen? Was wäre aus Ihrer Perspektive die richtige Verhaltensweise? Weil dann erstmal abzuwarten, soll man erstmal abwarten, bis die Beratung gelaufen ist und gucken, ist es wirklich so schlecht? Soll man direkt was sagen? Soll man darauf hoffen, dass einer der Prüfer einschreitet?
Natürlich ein bisschen die Frage, was konkret passiert. Wenn wir jetzt darüber reden, dass irgendwelche unfairen Fragen fachlicher Natur gestellt werden, dann ist das etwas, was ich vielleicht auch nicht unbedingt in der Prüfungssituation selbst direkt erörtern würde, weil natürlich dann der erste Reflex nicht vielleicht jetzt unbedingt von mir, aber von vielen Prüferinnen und Prüfern wäre, das gehört jetzt nicht hierhin, wir prüfen jetzt gerade und jetzt lass mal die Pferde im Dorf und das wird dann als vielleicht widerborstig empfunden, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also Was man aber auch nicht machen sollte, meine ich, ist jetzt erstmal nach Hause gehen und drüber schlafen und dann irgendwas machen, weil dann ist der Zug irgendwann vielleicht auch abgefahren, weil natürlich im Nachhinein alles sehr schwierig ist. Also ich würde schon sagen, dass man das anbringen kann. Wahrscheinlich ist die einzige Chance, das auch nach der Notenberatung, vor der Notenverkündung vielleicht zu machen. Auch da natürlich aber schwierig, weil es im gesamten Prüfungsprozess irgendwie nicht so den einen Moment gibt, wo man hingehen kann und die Ruhe hat und sagen kann, jetzt erzähle ich das mal. Zumal es ja als Prüfling ohnehin schon sehr viel Courage erfordert, überhaupt zu sagen, ich habe mich jetzt hier ungerecht behandelt gefühlt. Aber ich würde mal sagen, wenn es dafür einen Moment gibt, dann entweder nach Abschluss eines Prüfungsabschnittes, also nach Abschluss, sage ich mal, eines Prüfungsgesprächs oder der Aktenvorträge, wobei bei den Aktenvorträgen ja keine Fragen gestellt werden, oder eben am Ende nach dem letzten Prüfungsgespräch vielleicht vor der Notenvergabe oder im allerletzten Fall nach der Notenvergabe, aber sicherlich nicht am nächsten Tag, weil das dann problematisch, weil dann kann auch keiner mehr so ganz genau sagen, was ist denn da passiert und man hat vielleicht auch nicht mehr die beiden anderen Prüfer und Prüferinnen, die da vielleicht auch noch hilfreich intervenieren können. Also aus meiner Sicht vielleicht so machen, aber nicht eine laufende Prüfung deswegen unterbrechen, weil das wird im Zweifel eher zu etwas führen, was den gegenteiligen Effekt hat.
Ich kann nur davon abraten, das zu machen.
Aber auch da Disclaimer, das sehe ich so, das ist nicht notwendigerweise so bei allen.
Ich glaube, ich würde aus der heutigen Perspektive, würde ich nach dem Ende des Prüfungsgesprächs, aber vor Notenbekanntgabe, also wo es eben reinpasst, weil dann setzt man sich vielleicht hat man ja einen Treffer gelandet und man wird ungerecht behandelt. Es gab auch schon so, naja, es sind häufig Frauen, die da ein bisschen drunter zu leiden haben. Dann setze ich nicht noch einen Anker für den Rest der Prüfung, um dann richtig fachlich unter Beschuss genommen zu werden. Vielen Dank dafür. Haben Sie sich vorher mal Gedanken gemacht, sollten Sie mal eines Tages in der Kommission sitzen, wo sowas passiert, wie Sie dann reagieren? Würden Sie eher in der Prüfung oder dann in der Beratung? Ist jetzt natürlich hypothetisch, aber vielleicht auch nochmal so zur Beruhigung für die Prüflinge.
Wenn ich das sehen würde, aber es nicht in meiner Prüfung passiert, sondern in der Prüfung eines der Mitprüfenden, dass da sowas passiert. Ich denke, ich würde es im Rahmen der Notenberatung machen. Vielleicht noch anknüpfen an das, was Sie gesagt haben. Also man muss natürlich sehen, wenn die Noten vergeben werden, zu dem Zeitpunkt sind ja teils schon recht diffizile Berechnungen gelaufen, weil man gucken muss, ja, was ist denn jetzt welche Note, was ist denn die Endnote, weil natürlich hat man immer so ein bisschen im Blick, welche Endnote gibt man denn jetzt mit welcher mündlichen Bewertung, sodass man eben guckt, wie wird das zusammengerechnet. Also das ist dann vielleicht auch manchmal schwierig, deswegen am besten vielleicht sogar vor der Notenberechnung machen, um jetzt die konkrete Frage zu beantworten. Ich würde es wahrscheinlich versuchen, wenn ich so etwas sehen würde und ich das als Ungerechtigkeit empfinde, im Rahmen der finalen Notenbesprechung oder direkt nach der jeweiligen Prüfung zu machen. Also entweder direkt nach dem Prüfungsgespräch sagen, mal, was du da jetzt gerade gemacht hast oder was sie da jetzt gerade gemacht haben, das ist so und so vielleicht nicht richtig oder da müssen wir später nochmal drüber reden bei der Notenbewertung oder später bei der konkreten Notenbesprechung sagen, naja, das sollten wir vielleicht so oder so bewerten, die Frage, weil die war vielleicht aus den und Gründen nicht fair und die Antwort war doch richtig, was haben sie denn da gemacht? Also es gibt da schon das Korrektiv. Deswegen sitzen da ja drei Leute und nicht einer, damit man sich gegenseitig auch ein Stück weit kontrolliert. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir alle irgendwie gar keine Ahnung von den anderen Rechtsgebieten haben. Wenn man prüft da ja Grundlagen und ich würde mir jetzt durchaus zutrauen, auch im Straf- und Zivilrecht so die Grundlagen noch halbwegs zu kennen, zumal es ja ohnehin nicht so ist, dass man jetzt unbedingt fix in der mündlichen Prüfung zu einem Thema eingeteilt ist. Vielleicht das auch nochmal als Hinweis. Also gerade bei mir, der ich jetzt ja ein Rechtsgebiet vertrete, Wirtschaftsrecht und Steuerrecht, könnte man sich auch mal fragen, was macht denn der jetzt, Zivilrecht oder öffentliches Recht? Und das ist vollkommen frei. Es gibt einfach eine Kommission und die kann unter sich aufteilen, wer prüft was. Es ist also rein theoretisch auch denkbar, dass ein Staatsanwalt Zivilrecht prüft, ein Verwaltungsmitarbeiter, was weiß ich, Strafrecht und ein Prof für sonst was, für Parteienrecht, was anderes. Also das ist nicht fix. Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Ich prüfe öffentliches Recht im Regelfall, aber wer weiß. Und deswegen kann man das auch jeweils gut kontrollieren bei den anderen. Und da würde ich also immer einspringen, aber mir ist es persönlich auch noch nie passiert. Also alle, mit denen ich bislang geprüft habe, das waren total integre Kolleginnen und Kollegen, die da selber auch drauf geachtet haben. Und die gerade bei jemandem, der wie ich dann neu ist, explizit nochmal darauf achten, was macht er denn und macht er das halbwegs vernünftig, auf die Zeit gucken und solche Geschichten. Also da gibt es diesen internen Korrektionsprozess, aber auch da gibt es natürlich wie immer in jedem Job Leute, die das vielleicht besser oder schlechter machen.
Ich finde, das beruhigt ja immens. Ich will jetzt nicht sagen, Herr Professor Beckmann, dass mir das, was Sie gesagt haben, so gut gefällt, dass ich freiwillig nochmal. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe aber schon gerade arg das Bedürfnis, Sie mal so ein bisschen zu klonen.
Ich liebe es.
Also, und in der Republik zu verteilen. Ich hatte von 6 Prüfern einen, der genau so war. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Werbung gemacht. Also Leute da draußen, wenn ihr prüfen dürftet, dann überlegt doch mal, ob ihr das nicht machen wollt. Schreibt mal eine Mail ans OLG.
Genau.
Ich finde das eigentlich ganz gut.
Insbesondere vielleicht auch Frauen, weil andererseits, ich weiß, das ist ein erheblicher Aufwand. Gerade Frauen haben da systemisch natürlich auch nochmal mehr zu schultern. Aber für die, die auf der anderen Seite sitzen, aka mich, in wahrscheinlich 1,5 Jahren wieder, ist es natürlich schon ein erheblicher Vorteil, zu wissen, dass man eine Prüfungskommission hat, die so besetzt ist, dass man auch die gleichen Chancen hat wie die männlichen Mitprüflinge.
Gott, du hast recht.
Das noch
die
ein bisschen,
Uhr tickt. Die Uhr tickt, Leute. In 1,5 Jahren wollen wir da mehr Frauen haben.
Um das noch ein bisschen zu befeuern, es ist also auch durchaus halbwegs planbar, ne? Also man kriegt immer relativ im Vorhinein einen Bogen, wann möchtest du denn prüfen, an den und den Tagen. Und dann kann man da ankreuzen. Wenn man halt nicht kann, dann kreuzt man halt nichts an. Das ist also schon planbar. Jetzt weiß ich natürlich selber aus meiner Erfahrung, ich habe Kinder, brauche dann auch mal einen doppelten Boden, entweder meine Frau oder meine Mutter oder so, die dann im Zweifel die Kinder nehmen kann. Weil nichts ist blöder, als abzusagen, weil die Kinder sind krank und dann stehen die Prüflinge da und haben nur 2 Prüfer. Das ist auch blöd. Auch da findet man im Regelfall eine Lösung als OLG, aber ist trotzdem doof. Aber es ist planbar und es ist auch okay, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Monat 4 mündliche Prüfungen macht. Also dementsprechend, weil man natürlich sagen muss, wer mündlich prüfen will, muss auch schriftlich prüfen. Also dementsprechend, das geht immer Hand in Hand. Und da muss man also sich auch vielleicht mal dann die ein oder andere Examensklausur nehmen. Aber auch das geht wunderbar mit den heutigen Online-Tools, sehr, sehr effizient. Und da kann ich also wirklich nur für werben, gerade bei Frauen. Frauen brauchen statistisch gesehen eben insbesondere Frauen in den Prüfungskommissionen und deswegen ist es auch so notwendig, dass wir noch mehr Frauen gewinnen. Homogenität ist Trumpf und das, hoffe ich mal, konnten wir heute ein bisschen bewerben, in der Tat.
Ich danke Ihnen sehr. Ich fand das mega spannend. Ich fand es sehr schön, dass wir jetzt so abgerundet auch die andere Seite mal zeigen konnten. Und ich glaube, alle, die zugehört haben, oder Lauschis und Cookies, zugehört, zugeguckt, haben jetzt vielleicht, was ich hoffe, ein bisschen weniger Angst. Ines, wie sieht's bei dir aus?
Ja,
jetzt weniger
absolut.
Angst vorm Zweiten?
Ja, gut, darüber reden wir dann nochmal in einem Jahr. Aber nein, auf jeden Fall finde ich es immer wichtig, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen vermenschlicht und auch sieht, da sitzen keine Leute, die uns absolut grillen wollen.
Hilft so doll.
Und einfach nur fertig machen wollen, sondern jeder versucht ja da sein Bestes zu geben und von daher denke ich, dass das eine sehr wichtige und sehr gute Folge war. Und allen, die gerade eine mündliche Prüfung bevorsteht, drücken wir natürlich ganz doll fest die Daumen und wünschen da alles Gute und viel Glück.
Von mir auch viel, viel Glück, viel Erfolg und kommentiert doch mal unter diese Episode drunter.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Wie es gelaufen ist, würden uns freuen. Herr Professor Beckmann, tausend Dank. Und vielleicht machen wir irgendwann ja mal Nachklapp.
Ich
neue
danke
Tipps
für die Möglichkeit. Ja, gerne. Ich stehe immer gern bereit. Ich werde, wie gesagt, auch meinen LinkedIn-Post in einem Jahr nochmal erneuern oder so. Dann können wir nochmal schauen, ob wir zusammenkommen mit noch mehr Prüfungserfahrung. Ich fand's toll und ich danke für die Möglichkeit, das hier auch so ein bisschen zu bewerben, dieses Prüfertum bei allen, die vielleicht Lust drauf haben und sich fähig fühlen dafür. Melden Sie sich.
Freut uns. Und wie geil, Premiere. Das war unsere erste Episode mit Gast. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Bis dahin.
Bis dann.
Bademantel.